Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Kunst muss wehtun. Kunst muss den Finger in die Wunde legen. In einer Zeit, in der vieles nicht mehr gesagt werden kann, ohne öffentlich dafür gekreuzigt zu werden, ist die Kunst oft noch das letzte Mittel, um offen Dinge klar ausdrücken zu können. Und zwar durch Kabarettisten, Filme oder Romane. Genau solche regierungskritischen Filme produziert Imad Karim, mit dem ich heute sprechen darf. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Imad Karim.
Guten Tag, ich grüße Sie auch.
Herr Karim, ich möchte Sie ganz kurz mal meinen Zuschauern vorstellen, bevor wir dann gleich mal in Ihr Filmprojekt und auch Ihre Gedanken dahinter näher eingehen wollen und das Ganze besprechen. Herr Karim, Sie sind Regisseur, Drehbuchautor und Fernsehjournalist libanesischer Herkunft. In der Vergangenheit wurden Ihre Filme auf Sendern wie ARD, ZDF, WDR und vielen weiteren ausgestrahlt. Sie gehörten zudem zu verschiedenen Filmjuries und sind selbst Träger einiger Fernsehpreise. Seit 2001 arbeiten Sie als freier Fernsehautor für deutsche und internationale Medien. Ihr neuester Film Plötzlich Staatsfeind ist seit kurzem kostenlos auf YouTube verfügbar. Meine erste Frage an Sie, Herr Karim. Wie gerade erwähnt, arbeiten Sie ja bereits seit 2001 nicht mehr für die öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Welche Gründe hat es?
In der Tat war meine letzte Dokumentation, eine kleine Korrektur, 2002 habe ich meinen letzten Film in Marokko für den WDR gemacht. Aber in der Tat ist es sehr lange her, das ist jetzt 23 Jahre. Bereits sehr früh bemerkte ich, würde ich so sagen, den in der Redaktion anbahnden starken ideologischen Antrieb, die Menschen viel mehr zu erziehen, als sie möglichst vielseitig zu informieren. Ich hatte ein journalistisches Weltbild oder mein Bild, dass wir Menschen informieren und dass sie autark entscheiden, welche politische Bewertung sie selbst autark entscheiden können. Diesen Trend bemerkte ich sehr früh oder meinte ich bemerkt zu haben. Gerade als islamkritischer ehemaliger Muslim und seit Jahrzehnten ein Agnostiker, nahm ich besonders nach 9-11, also nach dem 11. September, dass eine fundierte Islamkritik nicht sehr erwünscht war. Heute gilt Islamkritik zum größten Teil als strafrechtlich relevant und nicht selten als ein Fall für die Staatsanwälte. Das waren die Anfänge, wo unsere Wege sich getrennt haben.
Ich verstehe, ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Wie hat sich Ihrer Meinung nach der ÖRR, also die Öffentlich-Rechtlichen, in der Zeit, in der Sie dafür tätig waren, verändert?
Es ist ein Prozess, den man wahrnehmen kann oder nicht. Ich meine, aufgrund vielleicht meiner Sozialisierung, war sehr sensibel für diese Entwicklung. Also ich persönlich liebte wirklich die Vielfalt. Ich liebte die Vielfalt in meiner journalistischen Umgebung und damit meine ich nicht die verschiedenen Quoten von Diversen und Co., sondern die Vielfalt in den Themen und die kritische Auseinandersetzung mit für die Gesellschaft relevanten Themen. Unabhängig davon, ob sich um links- oder rechts behaftete Inhalte gehandelt hat. Heute haben wir, dank des linken Marsches der 68er, durch die Institutionen, so bezeichne ich das, eine Einheitsbrei von ultralinken, linken, grünen Journalisten, die sich ganz offen zum Haltungsjournalismus bekennen, wobei der Begriff für mich negativ behaftet ist, und die die irre Vorstellung besitzen, sie seien in großer Mission unterwegs, eine Art Propheten, und müssen die westliche Hemisphäre von den vielen Nazis, die sie hinter jeder Wurstbude sehen, reinigen. Deshalb sind Sie so froh, dass jetzt die Wurstbuden durch Döner und Falafel Orientimbisse ersetzt werden? Ja, das ist die Entwicklung. Und das Tragikomische dabei ist, dass diese Haltungsjournalisten, die übrigens dank der Zwangsgebühren hoch bezahlt werden oder nicht bemerken durch ihre rosa-roten Brillen, dass viele ihre Botschaftsempfänger, also wir als Zuschauer, sie längst durchschaut haben. Ich habe das müssen Sie mich unterbrechen, wenn ich das mache. Also es ist eine Eigenwerbung. Ich habe ja den Film Die Kadenz jubelt in den Untergang vor 3 Jahren realisiert. Und ich beschreibe diese Entwicklung, so wie ich die gesehen habe. Das sind so 27 Minuten, wo ich Deutschland als Freizeitpark, als flinken Freizeitpark beschreibe und zeige auch historisch diesen Marsch durch die Institutionen. Und am Ende zeige ich, dass dieser Freizeitpark pleite gehen wird. Also mit pessimistischem Ausgang.
Es wird schwierig, Ihnen da zu widersprechen, Herr Karim, denn Pleite ist etwas, was nun auch in den ÖRR immer öfters angesprochen wird, wenn wir uns die wirtschaftliche Situation anschauen. Innere Sicherheit, ich meine jetzt aktuell wenige Tage vor den Wahlen, scheint dieses Land, das ja sowieso schon instabil ist, nur immer mehr in seine, ja, ich will noch nicht sagen Einzelteile, aber es zerfällt und Meinungen kristallisieren sich auch sehr klar, beispielsweise jetzt bei der Abstimmung zum Migrationspakt sehr klar heraus. Aber gehen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit. Sie sind 1977 im Alter von 19 Jahren als Migrant nach Deutschland gekommen, aus dem Libanon, gehe ich mal davon aus. Heute positionieren Sie sich aber sehr migrationskritisch. Wie passt das zusammen?
Also vorab zu Ihrer Bemerkung, ja, ich habe die Debatte verfolgt und es ist wirklich traurig, dass es primär nicht darum geht, was für die Menschen wichtig ist, sondern das sind Ideologen, die entscheiden. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und das zeigt wirklich, dass wir in einer Krise, in einer Demokratiekrise befinden und in einer Systemkrise von mir aus. Zu Ihrer Frage, zuerst was allgemein ist. Also Sie fragen mich, wieso ich mich migrationskritisch positioniere. Zuerst darf ich so anmerken, es gibt sehr viele, nennen wir sie integrierte Migranten, die jetzige Migration nüchtern beobachten und feststellen, dass diese Entwicklung Deutschland, ihrer neuen Heimat, schadet. Was mich persönlich betrifft, möchte ich höflich anmerken und ohne echten Flüchtlingen nahekommen zu wollen, dass ich als Student nach Deutschland kam, also als selbstzahlender Student, der vorhatte, nach dem Studium in seine Heimat in den Libanon zurückzukehren. Also ich war zu keinem Zeitpunkt, also mit viel Respekt vor echten Flüchtlingen, also ich war selbst nie ein Flüchtling oder Asylant und ich hatte wirklich bis heute, nach über 48 Jahren, niemals den deutschen Staat finanziell in Anspruch genommen. Nicht mal BAföG habe ich erhalten. Das heißt, ich gebe Ihnen recht, ich bin zu Einwanderer geworden, nachdem ich freiwillig entschied, hier zu bleiben und wäre der Bürgerkrieg vielleicht in meiner Heimat zu Ende gegangen, wäre ich vielleicht trotzdem hier geblieben. Warum? Weil ich dieses Land von Anfang an liebte und hier inzwischen familiär verwurzelt wurde. Aber ich liebte in Deutschland, ich versuche Ihnen das zu erklären, ich liebte an Deutschland den einst pluralistischen Geist, den ich heute sehr vermisse. Mhm. Ich bin als Student, also allein gekommen, ich war interessiert zu wissen, was ist das für ein Land, in dem ich jetzt studieren werde und mindestens 4-5 Jahre verbringen werde. Ich bin damals von Berlin nach Neustadt zu Hambacher, also wo das Hambacher Fest stattgefunden hat. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe mich informiert über die Geschichte des Landes und ich war fasziniert. Und vielleicht eine Zwischenbemerkung, vielleicht war ich voll beeinflusst von meiner Mutter, die eine leidenschaftliche Brecht-Leserin war auf Arabisch. Und sie empfahl mir, nach Deutschland zu gehen und nicht nach England oder nach Frankreich, weil sie eben war. Und so war ich eigentlich mit diesem Land von Anfang an verbunden, obwohl ich der Sprache nicht mächtig war damals. Und ich muss sagen, ich fühlte mich von Anfang an hier absolut gleichberechtigt. Vielleicht gerade, weil ich nicht hierher geflüchtet bin. Ich weiß es nicht. Und vielleicht, weil ich meinen Lebensunterhalt hier als Student durch Unterstützung meiner in Beirut lebenden Familie autark finanzieren konnte. Ich weiß es. Vielleicht ist das der Grund auch, dass ich dieses Land auf Augenhöhe liebe. Es ist schwer, vielleicht Ihnen oder Ihren Zuschauern zu vermitteln, ich liebe wirklich dieses Land auf Augenhöhe. Das bereichert mich sehr und das gibt mir die Kraft, einfach hier zu wirken, zu arbeiten und auch als Künstler, als Kulturschaffender, dieser Begriff, hier aktiv zu sein. Mhm. Das ist ein Erklärungsversuch, ohne natürlich allen berechtigten, geflüchteten Menschen nachkommen zu wollen. Ja, migrationskritisch, das war Ihre Frage, stimmt. Fakt ist, dass wir seit über 40 Jahren eine Migration nach Deutschland haben, also besonders auch nach 2015, die zum größten Teil kontraproduktiv ist. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Statistiken sehen, zum Beispiel 90% der sogenannten Libanesen, egal ob sie Libanesen oder Kurden oder aus der Türkei in den Libanon, bis heute leben vom Staat. Soweit ich informiert bin, 70% der nach Deutschland gekommenen Syrer seit 2015 arbeiten immer noch nicht. Also Wenn wir jetzt die Statistiken der jobcenterabhängigen Migranten sehen, die Kriminalitätsrate unter Migranten und Migrantenkinder, die bereits sogar in der dritten und der vierten Generation hier haben, wenn wir alle diese Zahlen anschauen, müssen wir zugeben, ob wir wollen oder nicht, dass diese unkontrollierten, massenhaften Migrationsströme dem gesellschaftlichen Konsens, der uns beide vielleicht verbindet, große Schaden zufügen. Und nicht zu vergessen, und hier glaube ich, mich gut auszukennen, dass die meisten Einwanderer, unabhängig davon, dass sie illegal ins Land einreisen, aus Kulturkreisen stammen, deren Weltbild mehrheitlich eher archaisch, religiös fundamentalistisch ist, und entsprechend ein Gegenmodell zu einer aufgeklärten Gesellschaft bildet.
Ich kann Ihnen da überhaupt nicht widersprechen. Vor allem, das ist ja das Abstruse, Herr Karim, dass gerade das linke Spektrum, welches sich ja so offen und tolerant zeigt, wiederum, wenn man so möchte, aktuell auch paktiert mit Menschen, die an sich das gegenteilige Lebens- und Glaubensmodell haben wie sie selbst. Das ist also eine höchst unheilige Allianz.
Absolut. Und vielleicht haben Sie vor zwei Tagen, Sie oder Ihre Zuschauer gesehen, es gab ein Demo von der sogenannten Antifa oder Antifa-Kräfte in einer deutschen Stadt. Ich habe jetzt den Namen nicht. Und in demselben Moment lief eine antisemitische, hasserfüllte Demo von Palästinenser und ihren Anhängern. Und sie sind einander vorbei, im plötzlich verstummten. Ich weiß nicht, ob Sie die Aufnahmen sehen, vielleicht kann man googeln.
Ich habe sie gesehen, ja.
Haben Sie gesehen? Da war es einfach still bei den Antifas. Sie haben, also brachte ich im Moment, es gab nichts für mich Entlarvendes als das, was ich da gesehen habe. Und das wurde wirklich dokumentiert und das bestätigt das, was Sie sagen. Und das Fatale ist, zu dem Thema migrationskritisch, das Fatale ist, dass nicht der Mehrheitsgesellschaft gelingt, diese Migrantenmassen zu integrieren, sondern eher umgekehrt. Umgekehrt gelingt den meisten aus den islamischen und afrikanischen Ländern, entstanden Migranten, nicht nur parallel gegen Gesellschaften zu bilden, sondern sie zwingen vor allem moralisch unter Verwendung der berühmten Nazi-Keule, dass ihr archaisches Verhalten im Alltag akzeptiert und von der Mehrheit absurderweise als Vielfalt deklariert wird. Und da, wo es schwierig wird, wie zum Beispiel bei Kinderehen oder Vielehen, werden solche Verwerfungen, so nenne ich sie, ausgeblendet, totgeschwiegen oder ich weiß nicht, ob das Wort gibt es auf Deutsch, singularisiert als singulare, als Einzelfälle, also so Ausnahmen, dass es wir hier Kinderehen haben, tolerieren müssen oder Mehrehen. Das ist Tatsache. Und auch Sie sind ja der Wirtschaftsexperte. Wir wissen ja, dass diese Last von fast über 4 Millionen Bevölkerungszuwachs, die wir jetzt haben, dass sie das Land am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs gebracht haben. Wenn wir die Zahlen sehen, das Bruttoinlandprodukt schrumpft im dritten Jahr, nicht zu trotz, sondern wegen dieses Bevölkerungszuwachs. Ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen würden.
Ich kann Ihnen da definitiv nur zustimmen. Ich meine, die Probleme sind mannigfaltig. Wir haben uns ja quasi an unterschiedlichsten Stellen gleichzeitig sabotiert. Deswegen fällt es mir auch so schwer, von Zufällen zu sprechen.
Können Sie es wiederholen? Ich finde es so schön, wie sabotiert. Können Sie es nochmal wiederholen?
Ja, wir haben uns an unterschiedlichsten Stellen gleichzeitig sabotiert. Das ist, wenn man quasi ein Holzschiff hat und man bohrt ein Loch an. Nein, wir haben 20 Löcher an allen Teilen reingebohrt. Das heißt, die Energiesicherheit gleichzeitig mit der inneren Sicherheit, gleichzeitig mit der Deindustrialisierung. Wir haben uns quasi an allen Ecken und Enden gleichzeitig zerstört. Wissen Sie, es gibt den alten deutschen Spruch, auch ein blindes Huhn findet ab und zu mal ein Korn. Aber diese politische Kaste findet nie ein Korn. Nicht mal durch den Zufall machen sie mal eine gute Entscheidung. Und daran sieht man schon, meiner Meinung nach, dass das hier eine gesteuerte Aktion ist, eine gesteuerte Sabotage an unterschiedlichsten Stellen, sodass möglichst gar keine Möglichkeit mehr besteht, dass man sich davon noch erholt. Das ist vielleicht pessimistisch, aber schauen Sie, selbst wenn man die innere Sicherheit auf die Reihe bekommen würden, dann hätten wir immer noch eine gigantische Deindustrialisierung, ein gigantisches Energieproblem. Es gibt also so viele Probleme, das schnürt uns quasi die Hände, die uns an den Hals gehen und uns erwürgen, die kommen von allen Seiten. Aber Herr Karim, ich möchte gerne über Ihren Film sprechen. Sie haben sehr mutig, wie ich meine, in diesem politischen Umfeld, in dem mit Gegnern des politischen Diskurses, dem, was im schmalen Korridor erlaubt ist, sehr mutig einen Film produziert, in Ihrem Film plötzlich Staatsfeind. Geht es um einen Buchautor und seinen Kampf gegen einen ultraprogressiven, autoritären Staat. Wir blenden das gerade mal ein.
Apropos Umberto Eco. Er hat schon damals gesagt, der Faschismus von heute hat rein äußerlich nichts mit dem aus der Vergangenheit zu tun. Keine Uniformen, kein Stechschritt, kein erhobener Gruß, nichts. Er ist modern, raffiniert verpackt und wird mit PR verkauft. Aber der Geist, der dahinter steckt, diese absolute Kontrolle, diese Ausbeutung, die Mediengleichschaltung, die Zensur und diese Lügen, die Resultate sind dieselben.
Sehen Sie diese drohende Gefahr des Faschismus von heute in Deutschland?
Sie haben ja den Begriff ultraprogressiv, glaube ich, erwähnt gerade, ne? Oder?
Habe
ich
das? Ja, ganz richtig.
Also ich habe mit dem Begriff ein bisschen Schwierigkeiten. Erstmal, es ist ultraprogressiv. Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen oder was ich darunter verstehe. Ich finde es überhaupt nicht ultraprogressiv, wenn archaische zum Beispiel Strukturen einer im 7. Jahrhundert stehen gebliebenen Religion auf Kosten der individuellen Freiheit hofiert werden. Das ist wieder das Thema, das wir vorhin gesprochen haben. Also ich finde, es ist also ultraprogressiv. Ich komme mit dem Begriff, vielleicht fällt mir sprachlich den Zugang zu dem Wort, aber ich finde überhaupt nicht ultraprogressiv, was wir uns antun, dass wir diese Gesetze, die jetzt im 7. Jahrhundert stehen geblieben sind, dass sie hofiert werden. Aber über Begriffe kann man ja sehr kreativ streiten. Zu Ihrer Frage zurück. Ja? Ich sehe leider die drohende Gefahr eines aufkeimenden Faschismus. Aber nicht seitens der nationalliberalen Kräfte im Land, wie jetzt nennen wir die Namen, wie AfD, Werteunion, Bündnis Deutschland und andere ähnliche Parteien, sondern vielmehr seitens des linken Lagers und ihres militanten Armes der Antifa. Ich denke, das haben Sie vielleicht im Film jetzt gerade eingeblendet, ich denke, diese Gefahr ist mehr als real. Auch wenn ich in meinem Film mit Metaphern arbeitete, so wie zum Beispiel die GEZ in meinem Film, ist eine Abkürzung für Gedankenentwirrungszentrale, jenes Umerziehungsministerium, in dem aufmüpfigen Buchautor, den Sie erwähnt haben, eine Gehirnwäsche unterzogen wird. Ja, oder ich glaube schon so, wissen Sie, faschistische totalitäre Züge wahrzunehmen. Und es ist auch Entwicklung, die auch sehr verknüpft mit dem, was Sie gesagt haben, dass man sieht, es ist dieser Kulturkreis wird angegriffen auf verschiedene Ebenen. Nicht nur demografisch, sondern wirtschaftlich, also ökonomisch und politisch und kulturell. Und manchmal muss man aufpassen, dass man nicht einer Verschwörungstheorie nachgeht, aber es ist in der Tat ein Angriff. Und dieser Angriff braucht ein Instrumentarium. Und nichts ereignet sich besser als totalitäre, faschistische Vehikel, die das System benutzt. Und ich merke oder ich bilde mir ein, ich spüre, dass wir diese anbahnenden faschistischen Züge erleben. Was mir große Sorgen macht, ist auch das Thema Rechtsprechung zum Beispiel. Es werden, so ist meine Wahrnehmung, ohne dass morgen der Staatsanwalt bei mir auftaucht, es werden zu Schande unserer Demokratie viele politische Urteile, die und vor allem dem Geist der Gewaltenteilung widersprechen. Das habe ich auch in meinem Film versucht zu zeigen, indem ich eine Gerichtsverhandlung, einen Prozess aufgebaut habe, wo Richter, Staatsanwalt, Gerichtsschreiber und noch ein anderer Richter dieselbe Person ist. Damit sind auch Metaphern über das Thema Gewaltenteilung. So, aber die Frage wiederum, Sie sehen ja, ich bin ein bisschen komplizierter Typ. Ich arbeite lieber mit Bildern als so mit Worten direkt. Aber wann beginnen sich faschistische totalitäre Strukturen zu manifestieren? Wenn religiöse Gefühle zum Beispiel einer bestimmten Religion wie die des Islam mehr zählen als Meinungsfreiheit. Oder wenn Moral einer herrschenden Politkaste über das geltende Recht gestellt wird. Also höher. Und wenn Richter nicht unmittelbar das sofort korrigieren, sondern mit den Mächtigen eine gemeinsame Sache machen, gehen. Und wenn die Richter versuchen, den Rechtsbruch der Politiker, den wir tagtäglich erleben, besonders in der Migrationsfrage, mit geltendes Recht mit Füßen getreten, wenn wir zum Beispiel wissen, dass wir über 380.000 ausreiseflüchtigen Menschen haben, die das Land, die nicht hier im Land bleiben wollen, und trotzdem lassen wir das zu. Das ist für mich auch eine Verantwortung der Justiz. Ja, und das ist für mich sind diese faschistischen, diese totalitären Strukturen, diese Verschmelzung der Gewalten und vor allem, was mir persönlich Sorgen macht, weil ich bin ja wegen dem pluralistischen Geist dieses Landes hier geblieben und ich denke, ich bin jetzt inzwischen Bürger dieses Landes und es ist meine Pflicht, aber auch mein Recht, den pluralistischen Geist zu verteidigen und darauf bestehen, dass es wiederhergestellt wird. Wenn ich sehe zum Beispiel, wie es den Mächtigen heute gelungen ist, wirklich ein Heer von Mitläufern stabmäßig aufzubauen. Von Medien zum Beispiel, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und sonstiges NGOs, die im Grunde keine NGOs sind, sondern die werden ja auch von der Regierung.
Sie sind Regierungsorganisationen und nennen sich Nichtregierungsorganisationen. Aber Herr Karim, so wie sich die Antifa, antifaschistische Aktion nennt, gleichzeitig aber die faschistischste aller Organisationen ist.
Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich rede 2 Stunden und Sie sagen einen Satz und haben Sie alles gesagt. Ja, also es ist wirklich so, da sind für mich alle diese Entwicklungen, sind die Vorläufe, zumindest die Vorläufe eines totalitären Systems mit faschistischen Zügen.
Definitiv.
Ja. Und das ist meine Motivation, warum ich diesen Film gemacht habe. Und ich habe mir wirklich Mühe gemacht. Ich wollte im Film ermahnen, dass wir alles Zivilgesellschaft aufwachen sollen. Es geht nicht um rechts und links. Es geht, wo bleibt das Vermächtnis der Verfassungsväter? Wissen Sie, ich war vor 3 Jahren am Hengimsee, wo der Parlamentarische Rat getroffen hat und das unser Grundgesetz geschrieben hat. Ich sage unser, weil das ist ja auch meine Heimat nach 48 Jahren. Und ich sage, was geschieht heute? Ist das nicht meine Pflicht, einfach meine Stimme zu erheben und versuchen, friedlichen Widerstand über meine Arbeit zu leisten? Ja, das ist meine Pflicht. Und das Mindeste, was ich diesem Land schulde.
Absolut. Deswegen kann ich auch, und da spreche ich bestimmt für ganz viele Zuschauer, und schreibt das gerne auch mal in die Kommentare rein. Hinterlasst hier auch als Pflicht und Recht eure Meinung, wie froh und dankbar wir sein können, solche Menschen wie Sie in unserem Land zu haben, Herr Karim. Denn da sprechen wir wirklich von Bereicherung. Bereicherung, die uns als etwas verkauft wurde, auch so ein, wie wir sagen, eine Wortglauberei, die das Gegenteil ist. Ja. Und wenn wir zum Thema Faschismus noch kommen, schauen wir uns das neue Demokratiefördergesetz an. Es ist ein Hohn, denn es beschreibt genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich ist. Es soll nicht die Demokratie fördern, sondern es soll unliebsame Stimmen, beispielsweise Kritik an Staatspersonen, unter Strafe stellen. Das ist per se schon die Definition totalitären und faschistoiden Gedankenguts, Kritik am Staat verbieten zu lassen. Ja. Wollen wir zu einer weiteren Frage kommen und nochmal einen Clip aus Ihrem Film zeigen. Im Film beschreiben Sie auch die Gedanken der Hauptfigur zum Kampf gegen rechts. Wir schauen gerade mal rein.
Diese Staatspropaganda ist so schwer zu ertragen. Und was ist das für ein Staat, der auf die Schaffung eines Feindbildes angewiesen ist? Und wer bin ich überhaupt, um gegen solch einen Staat vorzugehen? Wäre es nicht besser für mich, wenn ich diesen Zustand als real, totalitär anerkenne und versuche, so wie die Mehrheit der Menschen hier, mit ihm klarzukommen, mich quasi zu arrangieren, mich ihm anzupassen? Alle schreien Gefahr von rechts. Aber keiner denkt daran, würde diese rechte Gewalt nur ansatzweise in diesem Ausmaß existieren, müssten Linkszentren in Schutt und Asche liegen. Brandanschläge auf Büros und Autos von linken Organisationen würden zur Tagesordnung gehören, aber nichts, gar nichts davon passiert. Gott sei Dank. Auch ich wollte den Nazi bekämpfen, den es nicht gab und von dessen Nicht-Existenz ich bereits wusste, aber zu feige war, um es auszusprechen.
Halten Sie denn diese Szene aus dem Film vergleichbar mit dem, was aktuell in Deutschland passiert? Wir haben ja auch diesen Bildschirm gesehen, der Kampf gegen rechts. Und wenn wir jetzt nur die letzten Tage geschaut haben, in allen größeren Städten, auch in den kleineren Städten, die Omas gegen rechts und Leute, die ihre Handykameras und ihre Handyleuchten in die Höhe recken und von nie wieder schwadronieren, während sie eines niemals machen, den Opfern gedenken.
Absolut. Absolut. Also Sie haben recht und Sie sind wirklich ich verfolge übrigens das, was Sie veröffentlichen, so gut ich kann, ist mal Ideen. Also insofern wirklich, Sie haben die Gabe, einfach mit wenigen Sätzen oder Worten einen Zustand zu beschreiben. Zu Ihrer Frage, ob das vergleichbar mit dem, was aktuell in Deutschland jetzt passiert, ich muss leider bejahen. Klar und ohne Zweifel. Auch im Film, was in einem anderen Ausschnitt zum Beispiel, da ist der Nachrichtensprecher, der spricht von einer Mustafi-Stiftung. Das ist natürlich Anspielung auf eine Stiftung, die Sie und ich sehr gut kennen. Sie wissen ja, welche Stiftung ich meine, wo auch eine gewisse ehemalige EM dort das jahrelang, jahrzehntelang geleitet hat. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich darf nicht, ich muss beim Thema bleiben. Ja?
Na, der Clip, den wir eingeblendet haben, hat per se eigentlich die Aktualität Ihres Films perfekt beschrieben. Der Film ist ja schon erstellt und das war, als ich das gesehen habe, mein allererster Gedanke war, der Kampf gegen rechts, es ist eigentlich jede Woche wieder, wir müssen nur einen besonders furchtbaren Anschlag gegen die deutsche Bevölkerung, nicht nur gegen die Deutsche, wir wollen nicht vergessen, es ist ein 2-jähriger Junge, der ist marokkanischer Herkunft gewesen. Also es ist nicht nur so, dass es die per se die Bio-Deutschen trifft, es kann jeden in diesem Land treffen. Ein kleines Kind, das mit seiner Kindergartengruppe unterwegs ist und mit dem Messer abgestochen wird und es ist völlig egal, wessen Herkunft das ist. Und genau das haben wir in dieser Filmszene doch schon wieder gesehen, diese automatisierten, sofort auftreten, Demo gegen rechts, jetzt erst recht. Und ja, wir hatten es ja schon gesagt, niemals höre ich auch nur ein Wort des Bedauerns von diesen Leuten, welche die rechte Gefahr hinter jeder Ecke erwähnen. Sie, das ist ihnen völlig egal, ihnen geht es nur darum, den Klassenfeind zu bekämpfen.
Absolut. Und das ist dann dem Kind, ich habe persönlich wirklich Tage gebraucht, wenn nicht Wochen, um das zu verarbeiten, ich als Vater und Großvater. Wenn ich mir vorstelle, ein 2-jähriges Kind ist mit anderen Spielkameraden im Kind, also das ist furchtbar, aber das ist nicht der einzige Fall. Sie wissen ja, wir werden alles Zivilgesellschaft, egal wo wir herkommen, wir werden angegriffen und wir sind schutzlos. Aber der Staat ist uns gegenüber verpflichtet, uns zu schützen. Und wenn ich die Kriminalitätsraten sehe, wenn ich sage, dass wir jeden Tag 2 Gruppenvergewaltigungen haben, dass wir über 134 Vergewaltigungen haben im Jahr oder im, keine Ahnung wie viel, also auf jeden Fall diese Zahlen, die gab es nicht mehr. Aber ja, es geht wirklich hier um, es ist im Grunde ein Verbrechen, wenn Sie wollen. Ja? Überlegen Sie sich bitte, wie viel Geld der Staat im angeblichen Kampf, den Sie gerade erwähnt haben, gegen rechts ausgibt. Milliarden. Und wozu und warum? Und ich frage, wo ist dieser unsichtbare rechte Gefährder? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Es sei denn, Sie und ich, wir schauen jeden Sonntag Tatort im Ersten. Dort wimmelt von rechtsextremen Tätern und Nazis. Sie wissen es ja, jeden Sonntag im Wohnzimmer. No?
Herr Karim, das wäre doch mal eine direkte Frage an Sie. Jetzt sind Sie so viele Jahrzehnte in diesem Land und wir hören ja immer diese gigantische Gefahr von rechts. Hinter jeder Ecke lauert ein Skinhead. Von wie vielen Rechten sind Sie denn eigentlich schon auf der Straße angegriffen worden?
Von niemandem. Noch nie zu keinem Zeitpunkt. Ich bin Idioten begegnet. Aber wissen Sie was? Ich habe Filme in über 50 Ländern gemacht. Und in jedem Land bin ich irgendwelchen Idioten begegnet. Aber von diesem Nazi, der auflauert, um mich anzusehen, wirklich, ich bin ihm nie begegnet. Ich habe ja auch gesagt, nur im Tatort im Ersten, das wird uns suggeriert, dass immer von Nazis wimmelt. Aber ich habe wirklich im realen Leben, sage ich Ihnen, weder als Student, noch als Journalist, als Filmemacher, unterwegs, als Familienvater, mit der Familie, noch nie so einem Nazi begegnet. Ich finde, Deutschland ist gesund und Deutschland hat eine gesunde Gesellschaft. Bis jetzt auf die Verwerfung der letzten Jahre mit dieser Ideologisierung der Massen, was wir gerade zusammen beschrieben haben, da wird hier ein fiktiver Feind aufgebaut und überlegen sich wirklich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie fragen, also ich persönlich habe diese Erfahrung nicht gemacht und viele meiner Bekannten, die auch aus verschiedenen Ländern kommen, die würden das auch genau das bestätigen und sagen, sie haben die Erfahrung nicht gemacht. Es ist, und vor allem, fragen Sie mal, Menschen zum Beispiel, Migranten, die aus asiatischem Raum kommen, also zum Beispiel aus Thailand, aus den Philippinen, die werden aus Vietnam, oder die werden ihnen kaum erzählen, dass sie irgendwie diskriminiert fühlen. Nur bestimmte Volksgruppe und bestimmte Gruppe. Und das sind Menschen, die aus einem Kulturkreis, in dem ich geboren bin, dass sie sich immer als Opfer fühlen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich versuche es zu erklären. Wenn Sie heute eine Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung organisieren wollen, müssen Sie es anmelden. Und zum Beispiel, ich rede nicht von Weihnachten oder Faschingszügen, sondern von Kleinveranstaltungen, Straßenfest oder so. Da müssen Sie eine Menge an komplizierten Sicherheitsvorlagen erfüllen. Sie stimmen mir zu, oder?
Definitiv.
Und auf der anderen Seite, wenn Muslime spontan entscheiden, als Gruppe auf der Straße zu beten, oder ihr Fastenbrechen im Monat Ramadan mitten auf dem Marktplatz einer großen Stadt zu veranstalten. findet alles statt, ohne, wie heißt das, Schutzboller oder ähnlich aufstellen zu müssen. Man sieht Menschen, die unbeschwert ihr Fasten mit ihren Familien feierlich brechen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass sie angegriffen werden. Aber wenn wir wirklich Gefahr von Rechts im Land hätten, was wir zum Glück definitiv nicht haben, würden die Muslime unbeschwert feiern können? Für mich kommt die größte Gefahr neben die der Islamisten von der Antifa und den vielen linksextremen Schläfer, die bei einem Sieg zum Beispiel der AfD dieses Land womöglich in einen Bürgerkriegsschauplatz umwandeln oder verwandeln könnten. Wir haben letzte Woche gesehen, wie die Linksradikalen die CDU-Zentrale in Berlin stürmten und viele CDU-Büros in der Republik angegriffen haben. Das ist in meinen Augen, was wir letzte Woche erlebt haben, ein Vorgeschmack auf was uns alle erwartet, sollte eine Rechts-Mitte-Koalition einen Regierungsauftrag bekommen, also die Regierung zu bilden.
Ich denke, das ist eine sehr realistische, sachlich getroffene Einschätzung, die ich absolut so teile. Herr Karim, Ihre regierungskritischen Filme sind ja in der Regel selbst finanziert und mit ja auch erheblichem Kostenaufwand verbunden. Das möchte ich auch gleich mal hier weitergeben. Leute, wir werden das auch machen. Ich kann es gleich sagen, wir werden 1.000 Euro spenden bzw. an Herr Karim weiterleiben. Was treibt Sie selbst so an? Auch unten in der Videobeschreibung ist selbstverständlich der Film zu finden. Ich kann es nur jedem weitergeben. Wenn ihr auch das Gefühl habt, dass das eine sinnvolle Sache ist, dann setzt euch für diesen Mann ein, wie er sich für unser Land eingesetzt hat. Das ist eine ganz wichtige Sache. Was treibt Sie an, Herr Karim, diese Filme kostenlos zu machen? Ist das Ihr Beitrag für Deutschland?
Jetzt habe ich wieder feuchte Augen. Das war nicht abgemacht, echt. Das ist wirklich, also vielen Dank. Es ist, wissen Sie was, ich habe an diesem Film 3 Jahre gearbeitet. Ich habe wirklich persönlich nie 1 Euro bekommen. Ich habe andere Arbeit, ich arbeite, ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Familie, sie fangen mich auf. Ich habe diesen Film und ich habe wirklich viel Geld ausgegeben, nicht für mich, Fremdleistung, für die Schauspieler, die ich sehe, die ich marktüblich bezahlt habe. Mhm. Ich habe die Kamerateams. Wissen Sie warum? Nicht, weil ich Idealist bin, sondern ich wollte zum Beispiel, ich wollte meine Regieanweisung geben, ohne zu sagen, ah, der kriegt nur 2.000 Euro am Tag oder sowas. Nein, ich musste frei arbeiten. Also insofern, ich liebe Filme machen und ich bin glücklich und etwas stolz auf mich, dass ich diesen Film gemacht habe. Und ich bin froh, dass ich Menschen wie ihn begegne. Und es gab auch noch andere, die mir wirklich gestern, also die auch, wo ich mit denen ein Gespräch führte, und kam auch so eine Überraschung, wie sie es gemacht haben. Ist mir jetzt schwer emotional, das Ganze zu sagen, aber ich danke Ihnen. Auf jeden Fall, Sie nicht fragen ja. Es ist so, ich habe diesen Film gemacht und ich bin ein schlechter Geschäftsmann. Also ich weiß auch nicht, wie ich hätte den Film verkaufen sollen. Kein Sender war bereit, den Film zu zeigen. Alle meine Filme werden seit Jahren boykottiert, obwohl ich wirklich handwerklich ganz normale Filme mache. Ich hatte zum Beispiel, kann Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich hatte 2020 veröffentlicht einen Film über Hans-Georg Maaßen damals gemacht. Ich habe den Mann begleitet und habe über ihn ein Porträt gemacht. Handwerklich, filmisch, ganz normale Reportage. Ich habe am Ende diesen Film quasi allen Sendern geschickt, unter anderem dem ZDF, wo ich auch damals für das ZDF gearbeitet habe. Und ich bekam eine Antwort von der Chefredaktion. Sie schrieben mir in einem Brief: Sehr geehrter Herr Karim, vielen Dank für die Überlassung der DVD. Wir haben Ihren Film allen Redaktionen gezeigt. Also der Film handelt von Hans-Georg Maaßen, also ein innenpolitisches deutsches Thema.
Ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes.
Ja, genau, entschuldigen Sie, ja, genau. Und er hat mir jetzt, also wir sprachen über die Hetzjagd in Chemnitz und. Also ganz rein. Und dann schreibt die Chefredaktion vom ZDF: Wir haben Ihren Film allen Redaktionen gezeigt und sind der Meinung, dass wir leider Ihren Film nicht sein können, weil, jetzt kommt die Begründung, weil wir in der letzten Zeit so viele Beiträge über Libanon gemacht haben. Noch nicht?
Was hat das damit zu tun?
Überlegen Sie sich, was das ist. Sie haben sich nicht mal angeschaut, nur weil Sie wussten, Imad Karim kommt aus dem Libanon ursprünglich und die Begründung von Ihnen, weil wir letzte Zeit so viele Beiträge über Libanon gemacht haben. Und das ist für mich der wahre Rassismus. Verstehen Sie mich?
Ich verstehe Sie sehr gut, ja.
Ja, und ich habe diese Filme und ich habe die Filme selbst finanziert. Ich hatte Zeiten, wo ich finanziell stärker war als heute. Und irgendwann habe ich angefangen, Spenden zu bitten, weil in einem Projekt hat sich jemand gemeldet und sagt, Herr Karim, wenn Sie Unterstützung brauchen, stehe ich Ihnen zur Seite. Ich dachte, das ist irgendein Betrüger oder sowas, hat sich herausgestellt, ein großartiger Mensch, der wirklich ernst meinte, der wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und so habe ich angefangen, um Spenden zu bitten. Aber es ist so eine komplizierte Angelegenheit. Und ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, jetzt nochmal wieder ein großes Projekt zu machen. Ich bin auch müde, aber so ein Gespräch mit Ihnen gibt mir wieder Mut, dann vergesse ich, was ich mal vorhatte.
Sehr, sehr gerne, Herr Karim. Es war mir eine Freude und Ehre zugleich, mich mit Ihnen zu unterhalten, mit einem Mann, der Deutschland so viel gegeben hat und auch so viel gibt und auch zu unseren deutschen Grundwerten steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Im Namen auch der Zuschauer. Teilt dieses Video, kommentiert dieses Video, schaut euch unten den Film an und wenn er euch gefallen hat, wenn ihr denkt, der tut einen Dienst an unserem Land, dann spendet auch, so wie wir das jetzt getan haben. Ganz herzlichen Dank, Imad Karim.
Vielen Dank und danke, dass es Sie gibt. Dankeschön.